Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Susanne, wir haben uns hier zu einer besonderen Podcast-Folge zusammengefunden. Hi erstmal.
Hallo.
Und zwar ist es, uns wurde quasi, und der Gesprächspartner, mit dem wir gleich sprechen, der hat uns quasi angekündigt, dass wir uns warm anziehen sollen. Und als wir gerade hier auch in den Raum gelaufen sind, war es schon so, ja, hier rüstet sich jemand für ein Gefecht. Der Mensch, von dem wir sprechen, ist RP-Musikredakteur Wolfram Görz. Erstmal hallo.
Hallo.
Und das war so, wir haben gebrainstormt, was können wir denn mal so für Themen in diesem Podcast machen? Und sind darauf gekommen, Mensch, es wäre doch eigentlich mal interessant, darüber zu reden. Warum brauchen wir eigentlich im Jahr 2019 noch klassische Musik? Wozu brauchen wir die noch? Natürlich mit dem Wissen, dass das eine gewisse Provokation ist, diese Frage.
Und weil du auch einfach deinen Job los wärst, ja. Sonst.
Naja, und ich sag mal so, allein, dass wir dir, Wolfram, diese Frage gestellt haben, das war ein Affront für dich. Und du hast gesagt, da zieht euch mal warm an, wenn ich euch da erzähle, warum. Warum ist das so eine Provokation für dich, wenn wir dir diese Frage stellen?
Erstmal Gegenfrage, was ist denn klassische Musik?
Ja, das ist eine Frage, die ich dir übrigens auch stellen wollte, weil ich glaube, dass für den Großteil der Menschen ist klassische Musik halt das, wo ein Orchester spielt. So, und das ist dann halt alles von Händel bis Bruckner. Ich glaube, dass, natürlich weiß ich, dass es da genug Abstufungen gibt. Ich habe ja auch lange genug Instrument gespielt, Geige und Cello übrigens. Das ist mir schon klar, dass es da Unterschiede gibt. Aber ich glaube, für den Großteil der Bevölkerung ist halt klassische Musik irgendwas mit Orchester. So, und da fragen sich natürlich Leute, die sich da vielleicht nicht so mit auskennen, ja, meine Güte, den ganzen Bach, den ganzen Händel hat man tausendmal gehört, wozu braucht man das denn noch?
Also der Kollege Bulka hat Geige und Cello gespielt, hat es aber nur zu RP Online gebracht. Nein, also das ist natürlich erstmal ein Irrglaube, dass klassische Musik nur Orchestermusik beinhaltet. Abgesehen davon hat Händel kaum Orchesterwerke geschrieben, das nur am Rande.
Da geht's schon los mit der Abreibung.
Nein, überhaupt nicht. Ich versuche einfach nur ganz nüchtern und methodisch hier die Dinge ein bisschen zu sortieren. Klassische Musik ist auch der Klavierabend mit den großen Sonaten von Ludwig van Beethoven oder das Orgelkonzert in einer großen Düsseldorfer Basilika. Das ist auch ein klassisches Konzert. Also wenn ihr schon das wollt, dann können wir das gerne mal so machen. Also die klassische Musik beginnt eigentlich im 15., 14. Jahrhundert mit den Mönchen, mit alten Formen, wo Leute zum ersten Mal miteinander gesungen haben. Geht dann in die Renaissance, dann kommt die erste Oper, Monteverdi. Ja, alle haben gesagt, boah, da stehen Leute auf der Bühne und die singen Arien, und das kannte man ja gar nicht. Dann kam der Hochbarock, dann kamen Leute wie Bach, der zum ersten Mal die Menschen zu Tode gerührt hat, fast zu Tode, mit der Matthäus-Passion. Dann kam Beethoven, der irgendwie den kompletten Clash of Civilization in die Musik gehört hat, der eigentlich ein revolutionäres Genie war. Mozart, ein von Gott persönlich geküsstes Wunderkind mit den schönsten Melodien, die wir bis heute gehört haben, an die sogar Phil Collins nicht rankommt. Dann gibt es später Robert Schumann, es gibt die Romantiker, es gibt Verdi, das Requiem, von dem ich mit Tränen immer niederknie. Es gibt die Moderne mit Alban Berg, es gibt Schönberg, toller Komponist Stravinsky, ganz tolle Musik. Und deswegen ist die Frage, wo hört denn klassische Musik auf? Ist jetzt auch die Musik etwa von Stockhausen, von Ligeti, die man ja eigentlich schmerzfrei hören kann, die hört man ja zum Beispiel in irgendwelchen Filmstücken, hört man ja Ligeti, ja? Ist das jetzt klassische Musik? Und ich glaube, man muss diesen Begriff so ein bisschen von seiner Erhabenheit suspendieren. Man muss einfach sagen, es gibt Musik, die ist relativ alt. Und es gibt zum Beispiel ja auch Heintje, ist ja auch eigentlich klassische Musik. Ja, es ist eigentlich alles, was nicht gerade lebt oder lebendig ist, könnte ja klassisch sein. Aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, das überhaupt in Frage zu stellen. Aber das ist ja nicht mein Job, davon zu leben. Aber wir sagen ja auch nicht, brauchen wir jetzt noch Shakespeare? Wollen wir überhaupt noch mal Romeo und Julia sehen auf der Bühne? Oder wollen wir die Sixtinische Kapelle und den ollen Michelangelo endlich mal weiß überpinseln, damit nicht alle Leute da so einen orthopädischen Schaden kriegen, wenn sie immer zur Decke gucken? Also
ich glaube, das kommt ja so ein bisschen daher, und also ich kann das leider nicht so gut wiedergeben. Ich habe mal eine Vorlesung bei Deutschlandfunk Nova gehört, die haben mal so ein Format, Hörsaal heißt das, wo man so anderthalb Stunden lang sich eine Vorlesung anhören kann. Und da ging es genau fast um diese Frage, und da hat halt jemand, der, naja, ich weiß gar nicht mehr, welchen Begriff er verwendet hat, aber es ging im Grunde genommen um orchestrale Musik, neu komponierte Musik. Und er hat so gesagt, so diese ganzen alten Werke, die wir haben, die so natürlich, und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich ehrlich sind, ist das ja uns allen dreien total klar, dass das große Meisterwerke sind, von denen, die du gerade aufgezählt hast. Natürlich, klar. Das ist ja völlig klar, die auch Musikgeschichte irre geprägt haben und irgendwie das, was wir heute an Musik haben, die Grundlage dafür gelegt haben. Und das Argument war da so ein bisschen, ja, aber im Grunde genommen, diese großen Werke, die erdrücken quasi und lassen keine Luft für wirklich viele, auch populäre, neue quasi orchestrale oder im weitesten Sinne klassische Musik, die heute entstehen kann. Einfach weil, ja, die Leute sind halt daran gewöhnt, dass sie irgendwie am Wochenende oder irgendwie abends halt gehen irgendwie, weiß nicht, in die Tonhalle und hören sich dort halt mal wieder irgendwie den Vivaldi an, mal wieder irgendwie, keine Ahnung, gehen in ein Orgelkonzert und hören sich den Bach an, aber für mehr bleibt da nicht so viel Platz.
Ja, und die wollen das ja auch. Die wollen ja auch sagen können, ich habe jetzt Vivaldi meinetwegen sozusagen live im Sinne von den Symphonikern gehört. Das ist ja auch ein Witz, dass ich dann so viel Geld für so einen großen Namen ausgebe, auch wenn da jetzt kein Popstar vor mir steht.
Genau, und daher kam auch so ein bisschen die Frage, und da würde mich mal interessieren, was du darüber denkst, ist das nicht auch trotzdem so, dass, du hast ja schon dieses Wort Erhabenheit angesprochen, das ist so ein Stückchen, wir sind da so, ach Gott, diese großen Meister, ja, und es ist aber immer noch ein bisschen schwierig, die anzufassen.
Also es ist ja so, man muss es von einer ganz anderen Sichtweise sehen, nämlich vom Phänomen der Hörpsychologie. Ich habe den ganzen Tag über irgendwelche Scheißjobs gemacht, muss mich nachmittags gegen Viertel nach zwei mit irgendwelchen Online-Redakteuren unterhalten, ja, über irgendwelche abstrusen Themen, komme abends nach Hause und dann gehe ich ins Konzert und dann möchte ich da was hören, was ich kenne. Ja, denn wenn ich etwas erwarte, dann weiß ich schon vorher, dass es mir gefällt. Der Mensch ist nicht anders als eine Ratte. Ich weiß, die Ratte weiß, am Ende des Labyrinths im Käfig ist ein Stück Käse. Und die Ratte hat schon in dem Moment, wo sie auf den Käse zuläuft, läuft ja schon der Speichel im Mund zusammen. Und da sind im Gehirn schon all diese Aggregate aktiv, die in dem Moment, wo sie es dann hören und aktualisieren, nämlich hörend aktualisieren, die werden dann, da gehen Endorphine noch und nöcher durch unser Gehirn. Was ich sagen will, ist, viele Leute brauchen diese, lass uns die erhaben nennen oder lass uns sie einfach abgehangen nennen, egal wie wir das nennen. Diese Werke, die sind für die so eine Art Säule. Und zwar deswegen, weil diese Säule sozusagen etwas ist, was viele Jahrhunderte schon überdauert hat. Man hat ja viele Werke einfach immer wieder gespielt und vieles wird ja auch vergessen. Ja, es gibt Komponisten, die im 19. Jahrhundert total en vogue waren, die heute keine Sau mehr spielt. Warum? Weil die Stücke es nicht ausgehalten haben, aufgrund ihrer Wertigkeit, diesen immerwährenden Belastungstest. Jede Aufführung ist ja ein Belastungstest. Kann ich jetzt die fünfte Beethoven, ich persönlich kann das Stück nicht wirklich gut leiden. Es gibt Leute, die kriegen dabei schon mittelschweren psychischen Orgasmus. Ja, bei mir passiert da gar nichts, dafür bin ich bei anderen Stücken aber total high. Es ist übrigens auch so, dass ich total gerne Popmusik oder Jazz oder Rockmusik höre. Also gewisse Sachen finde ich einfach grandios. Ich bin da übrigens nicht nur klassisch, aber mein Job ist es halt, in die Oper zu gehen und mir jetzt Don Giovanni von Mozart anzuschauen und dann immer wieder festzustellen, dass mich das Stück an den immer gleichen Stellen oder auch an ganz anderen Stellen immer wieder neu packt. Und das ist jetzt nicht, weil ich da besonders firm bin, sondern weil ich einfach einen ganz offenen Zugang dazu habe und mich das einfach berührt.
Also ich muss mich jetzt auch mal outen. Es war natürlich eine provokative Frage, aber ich bin letzten Endes schon auch der Meinung, wir brauchen klassische Musik. Ich habe auch gute Erinnerungen, wenn ich so an meine Kindheit denke. Bei mir ging das los mit Hänsel und Gretel, mit der Fledermaus, mit der Zauberflöte. Alles so nette, kleine Dinge, wo man, ne, die auch jetzt nicht so ewig lang sind, nicht so furchtbar schwer tragen. Geschichten, die Kinder gut abkönnen und auch nicht so eine Symphonie, bei der man halt eigentlich nichts sieht, weil da ja eben nur Musiker auf der Bühne stehen und keine Geschichte passiert in dem Sinne. Das heißt, ich bin da auch so ein bisschen rangeführt worden und ich glaube aber, dass das etwas ist, was heute immer weniger Eltern machen, weil auch ein Punkt ist, dass immer weniger Menschen sich mit klassischer Musik überhaupt beschäftigen, in dem Moment, in dem sie die Schule verlassen. Und ich frage mich halt so ein bisschen, wie kann man denn klassische Musik und führt das dann vielleicht auch schon dazu, dass man sie in gewisser Weise abschafft? Denn wie kann man klassische Musik eigentlich wieder an die Menschen ranbringen?
Ich glaube, du spielst uns gerade ein Szenario vor, was der Wirklichkeit überhaupt nicht standhält. Nein. Kinderkonzerte sind von allen Konzertreihen, die öffentliche Orchester veranstalten, die mit Abstand am stärksten ausabonnierten.
Aber ist das nicht, also glaube ich, also erlebe ich auch, aber ist das nicht eine bestimmte, ist das nicht nur ein bestimmter Teil der Bevölkerung, der das auch so wertschätzen kann, weil andere sagen so, ah nee, das Verstaubte, das hab ich schon selber in der Schule gehasst, da ziehe ich meine Kinder jetzt nicht auch noch hin?
Weiß ich nicht. Also wenn ich mal in die Tonhalle gehe und hier in Düsseldorf zum Beispiel diese wunderbare Serie Plutino mir angucke oder andere Dinge, dann sind da sehr viele Leute dabei, wo übrigens gerade die Eltern es sind, die dankbar sind, dass sie hier ein Kinderkonzert genießen können, weil sie dadurch ihre musikalische Sozialisierung erleben. Und ich glaube, das ist gar nicht so klar. Gut, es gibt Leute, die gehen einfach in die Tonhalle und es gibt Leute, die werden auch nie hingehen. Es gibt aber auch andere Leute, die würden auch nie zu Heavy Metal gehen. Und das ist halt einfach ganz viele unterschiedliche Gruppen, die an ganz unterschiedliche Musik hören. Und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Also warum sollte das, das hat jetzt auch nichts mit dieser Erhabenheitsfalle zu tun, in die man dann angeblich reintappt oder die einem quasi wie so ein Sockel so aus Gips da gegenübersteht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es gibt sehr viele Leute, wenn man die erstmal dran gewöhnt und erstmal das Angebot schafft, das zu hören oder guckt euch Open-Air-Konzerte an, etwa vom Duisburger Theater oder so, da sitzen ja Leute, die nie in der Oper waren oder nie im Konzert waren, sondern Donnerwetter, großartig. Ja, ich glaube, man muss mehr auch öffentlich machen. Andererseits, die Düsseldorfer Sinfoniker haben vor einigen Jahren ein Konzert im Flughafen gegeben, im Terminal da bei Abflug C. Und das war super. Alle Leute haben gesagt, Donnerwetter, habe ich nie gewusst, dass sie sowas machen. Also da passiert schon sehr viel, wollte ich sagen.
Trotzdem ist es ja, glaube ich, schon so, dass letztlich, also bei allen neuen Entwicklungen, die es gibt, und zum Beispiel solche Konzerte, solche Öffnungen, also ich glaube, dass ja auch dieses Szene, auch der Musiker, die, ne, die haben irgendwie gemerkt, ja, das Stückchen müssen wir uns öffnen und irgendwie auch mehr Leute reinlassen und irgendwie auch wieder anfangen, Leute aktiv zu begeistern dafür, weil man nicht davon ausgehen kann, dass halt alle wertschätzen können, was ein Bach, was ein Händel, was ein Beethoven vielleicht wert ist. Aber also dieses verstaubte Image ist ja trotzdem immer noch so da. Das würdest du denn sagen, im Grunde genommen haben wir gar kein Problem und eigentlich sind wir schon gerade gut dabei mit dem Erneuern und oder geht es dir vielleicht auch zu weit mit dem Erneuern manchmal? Das finde ich mal ganz spannend.
Ach, was ist schon erneuern? Ich meine, man sagt ja immer, das Opernpublikum oder Konzertpublikum wird immer älter. Nun, das ist erstaunlicherweise so, dass es nicht älter wird. Und das ist umso erstaunlicher, als die Leute ja immer älter werden. Also eigentlich bleibt der Altersdurchschnitt immer so konstant bei so Ende 40, Anfang 50. Manche liegen drunter, manche liegen drüber. Aber wenn ich ins Konzert gehe, sehe ich immer auch einen nicht geringen Teil von jungen Leuten, die da hingehen. Ja, in der Tonhalle ist es sowieso sehr gut, weil der Saal halt sehr gut verkauft wird und sehr gut vermarktet wird. Und die haben auch jetzt jenseits dieser, sagen wir, klassischen Erhabenheitskonzerte, die ich ja gar nicht erhaben finde, gibt es ja auch eben sehr viele Angebote für jüngere Leute, auch symphonische Angebote. Und da passiert gerade wahnsinnig viel. Und ich finde das gut, dass es so viel gibt, was da abgeht. Und mich persönlich interessiert immer nur eine Sache, wenn ich in die Oper gehe, hat mir das Stück, was ich an dem Abend sehe, heute noch etwas zu sagen? Ja, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die schwören so auf Werktreue. Bitte jetzt keine modernen Dekorationen. Bitte Mozart nicht mit Jeans und so weiter. Ja, aber das ist doch Quatsch. Ja, große Werke halten diesen Transfer aus.
Oder? Also ich höre jetzt meinen Vater. Also der geht regelmäßig oder ist jahrzehntelang nach Bayreuth gefahren, hat Wagner gesehen und dann einen Herzinfarkt bekommen, als zum ersten Mal ein Held in Lederklamotten und mit einem Motorrad auf die Bühne gefahren kam. Und inzwischen geht er auch tatsächlich nicht mehr hin. Also ich glaube, dass da sehr viele Leute ein ganz großes Problem haben.
So ist es leider. Aber ich frage mich manchmal, wovor haben die Leute Angst? Ob nun Mozarts Figaro nun in einer Gesellschaft im feudalen Milieu spielt, wo es noch einen Grafen gab, der Lust hatte, das sogenannte Recht der ersten Nacht bei einer jungen Braut umzusetzen, oder ob wir das in die Moderne verlegen, wo aber ähnliche sozusagen rituelle, soziale Dimensionen herrschen. Das ist ja nun wirklich nichts Umstürzerisches. Also ich habe in Bayreuth mittlerweile so viel gesehen und auch so viel Quatsch unter den neuen Inszenierungen, aber auch so viel blöde altertümliche Inszenierungen, dass ich da überhaupt nicht dogmatisch bin. Also ich glaube, wenn ein Stück wirklich stark ist, dann hält es fast jeden Transfer aus. Es muss nur einigermaßen intelligent gemacht werden. Wenn ich Wo ich immer ausraste, ist, wenn der, wenn im Operntext heißt, er zieht seinen Degen aus der Scheide und in dem Moment holt er eine Knarre. Ja, da denke ich immer, ihr Idioten, ja, das kann man nun wirklich anders machen, zumal er dann auch vom Degen singt, ja. Das, also wenn
wir nennen das Textbildschere, ja, genau, im Journalismus.
Ja, Textbildschere, genau das ist das. Ja, also da bin ich schon ziemlich schnell angefasst, aber ansonsten finde ich, man muss eine gewisse Form von Großzügigkeit haben und diese Werktreue-Debatte ist ja nur eine Scheindebatte. Das sind eigentlich Leute, die in ihren Grundfesten möglichst nicht erschüttert werden wollen, die überhaupt Erschütterung und Irritation nicht haben können. Ja, die sind froh, wenn sich alles zurückzieht in so einen fernen Nischenraum, zu dem nur sie selbst den Schlüssel haben und wo dann auch nichts passieren kann. Ja, aber diese Schutzzonen sind ja sterbenslangweilig. Mhm. Ja, also klassische Musik ist dann ja toll, wenn sie immer wieder neu befragt wird, wenn neue tolle Tempi kommen, wenn jemand sagt, oh, ich möchte die Oboen einfach mal ein bisschen präsenter haben, oder wenn ein Regisseur sagt, also eigentlich ist ja Lohengrin ein Anarchist. Und zwar ein ziemliches Anarchisten-Arschloch. Ja, da ist eine junge Frau, die liebt den Mann und die möchte wissen, wie der Typ heißt. Und dann sagt er, nie sollst du mich befragen. Also unter modernen Bedingungen ist das No-Go. Ja, dem würde ich in den Arsch treten und sagen, verpiss dich, du. Ja, geh zurück in deine Gralsburg zu deinem ollen Vater Parsifal. Da kannst du solche Spielchen machen, aber doch nicht mit mir, mit Elsa. Ich bin Elsa von Brabant. Ja, das sind ja Debatten, die man auch in einer Inszenierung durchaus auch vertreten kann. Aber dann sagen die Ollenwagner, ja, um Gottes Willen, der hat quasi Elsa viel zu aufgeklärt gestaltet, viel zu emanzipiert. Das ist doch nicht das Stück. Natürlich ist das Stück, es steckt alles drin. Ja, man muss nur eben quasi die Stellschrauben ein bisschen verändern.
Aber das ist interessant, weil du gerade ein Plädoyer dafür hältst, dass man ja auch so ein bisschen da aus dieser eigenen Komfortzone und das, was sich wünscht, das Alter gebracht hat, dass man das ein Stückchen, sagst du, das auch mal selber ein bisschen in Frage stellt. Und ganz am Anfang, als ich dich gefragt habe, weshalb brauchen wir denn klassische Musik, hast du gesagt, ja, weil Leute gehen ja ins Konzert, um das, was sie schon kennen, sich nochmal anzuhören. Und das ist, man kann das als einen Widerspruch sehen. Ich verstehe, glaube ich, wieso es kein Widerspruch für dich ist. Es ist irgendwie so ein bisschen auf der Mitte, oder?
Ich glaube, wir sprechen von zwei verschiedenen Territorien. Dieses Erhabenheitsding, von dem ich am Anfang sprach, betrifft sozusagen das Konzert. Okay. Aber die Oper ist ja eine ganz andere Gefahrenlage. Ja, da kannst du dich entweder ganz streng am Buchstaben des Textbuches verhalten, dann spielt die Zauberflöte eben mit von so einem Sternenhimmel oder Wagner eben im Bärenfell, ja, vor irgendwelchen komischen Valkyrenfelsen, oder du sagst, das Ganze spielt sozusagen im Hinterzimmer vom Élysée-Palast. Ja, du kannst ja eigentlich alles im Bereich der Bühne und der Regie, kannst du ja alles vom Original wegtun und das Stück wird nicht weniger erhaben. Aber Erhabenheit meinte ich eigentlich eher im Sinne von die große Sinfonie von Bruckner, von Beethoven, von Schumann, von Brahms, von Haydn und so weiter.
Ich höre zum Beispiel ich suche mir jedes Jahr rund um die, also in der Adventszeit, eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums heraus, weil das ein Werk ist, das ich einfach irre liebe und irgendwie an vielen Stellen auch in- und auswendig kenne. Ich habe es leider nie selber gesungen, aber ja. Und da ist es auch so, das ist irgendwie interessant, das hat den Effekt für mich zumindest, und ich kann aber Leute verstehen, die wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen, so dieser sich immer durchnudelnde Bach, der ja irgendwie so auch so ein bisschen, dann auch kein Ende nimmt manchmal, gerade so in den Arien. Weiß nicht, es gibt dann halt manchmal Solistinnen, gerade beim Alt, die das halt schaffen, mich dann zu fesseln, auch selbst wenn das nochmal komplett wiederholt wird, das blöde Ding. Und es gibt halt Leute, bei denen schlafe ich ein. Und das ist dann, ne, hat am Ende nichts mit dem Werk zu tun, sondern es hat was mit den Leuten zu tun, die was daraus machen.
Ja, genau, das ist der springende Punkt. Du hast völlig recht. Das, was der Kollege Bulka gerade so, wenn das blöde Ding nochmal kommt, das nennt man ja in Wahrheit eine Da Capo-Arie. Das heißt, es gibt einen A-Teil, dann kommt ein B-Teil und dann kommt der A-Teil nochmal. Das ist eine Da Capo-Arie. So viel zum Thema Volksbildung per Podcast.
dafür bin ich da, genau.
Ich bin letztlich nichts anderes als eine schlecht bezahlte Volkshochschule. So, und du hast völlig recht, Henning, wenn da eine Altistin ist oder auch ein Countertenor, also ein Altist, also ein Mann, der das singt, dann kann es dir passieren, dass du da schon nach drei Takten dir wünschst, dass diese Arie nie zu Ende geht. Mhm. Genauso kann es aber sein, dass irgendwie eine olle Matrone das singt und du guckst nach 5 Minuten auf die Uhr und denkst, es ist schon eine halbe Stunde rum. Ja, weil das halt so zäh ist. Ja, und es hängt alles von der Qualität der Interpreten ab, ob es denen gelingt, einen quasi frischen, ursprünglichen Zugang zu einem Stück finden und es uns klar machen, dass sie das Stück für uns neu erzählen wollen. Dann ist große Kunst einfach unschlagbar und darf dann auch sehr gerne klassisch sein.
Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem jetzt gerade Leute zuhören und sagen so, ja, verdammt nochmal, ich habe es in der Schule schon gehasst und immer dann, wenn irgendwo so ein Stück läuft, wenn ich irgendwie aus Versehen auf WDR 3 komme im Radio, muss ich immer schnell weiterschalten, wenn ich Auto fahre, weil das kann ich mir nicht anhören. Was würdest du sagen, was würdest du Leuten, die so, ja, vielleicht auch einfach nie erfahren haben, wie schön das, was wir jetzt gerade so sehr breit als klassische Musik zusammengefasst haben, wenn die das nie haben richtig schätzen lernen können, was würdest du denen empfehlen? Wahrscheinlich nicht eine CD kaufen, ne?
Warum eigentlich nicht? Also ich persönlich bin ja ein großer Fan der CD. Ich, obwohl bei mir zu Hause ich mittlerweile CDs in der dritten Regalreihe parken muss, weil ich so viele davon habe. Nein, man kann es ganz einfach machen. Man kann es wirklich ganz einfach machen. Man geht einfach auf die schöne Firma YouTube oder auf irgendein anderes Spotify-Ding, keine Ahnung, und gibt ein Beethoven Eroica. Hört man sich den ersten Satz an, dann gibt man ein Clair de Lune von Debussy und staunt, dass man das Stück aus 1000 Filmen kennt, Ocean's 11 zum Beispiel. Ja. Oder dann gibt man die Mondscheinsonate oder man gibt ein Stravinsky Sacre du Printemps. So ein Stück, wo einem quasi das Blech nur so um die Ohren fliegt. Und ich kann schwören, es war vor vielen Jahren so, dass Sacre du Printemps von Stravinsky, weil das so ein rhythmischer Schocker ist, ein richtiger Thriller, dass viele Leute sagten, gehe ich nie mehr hin. In Wahrheit ist, dass dieses Stück mittlerweile im Konzertleben angekommen ist. Und alle Leute haben so eine lüsterne Form von Arenenstimmung. Sie wissen, gleich fliegt mir dieses total erregende Stück über eine Schändung einer jungen Frau, die von einem alten Stamm geopfert wird, um die Ohren, ja, das Frühlingsopfer. Und das ist das, was ich sagen wollte. Man muss einfach mal Komponistennamen eingeben, Beethoven, und dann einfach mal gucken, Video, was da passiert. Und es wird einem so viel Gutes angeboten, was man toll hören kann, auch Live-Aufnahmen im Internet. Also es war noch nie so leicht, sich quasi das Vorurteil, dass klassische Musik nichts mit einem selbst zu tun hat, von der Backe zu schaffen. Man muss einfach mal klicken und dann wird plötzlich das Wunder wahr.
Es ist ja auch eine Musik, die das Gehirn, du hast vorhin schon ein bisschen damit angefangen, da ging es allerdings darum, was gewohnte Strukturen mit uns machen, aber es ist ja auch so, dass Musik sehr, sehr stark aufs Gehirn wirkt, dass wir wissen, dass die Areale im Gehirn, die für Musikaufnahme zuständig sind, mit die ältesten sind und dass unterschiedliche Musikformen unterschiedliche Dinge mit uns machen. Und ich erinnere mich, dass du irgendwann mal einen Artikel, meine ich, geschrieben hast, in dem es darum ging, dass auch im Mutterleib, wenn man bestimmte klassische Musik vorspielt, der Fötus schon reagiert, das Baby schon reagiert.
Also in dieser Hinsicht ist Mozart ein bisschen besser geeignet als AC/DC, das wird man wohl sagen können. Wobei ich nicht glaube, dass dieses Phänomen aus hörpsychologischer Sicht irgendwie einen Unterschied macht zwischen Beethovens Fünfter und nehmen wir an Stairway to Heaven. Oder auch Stairway to Hell, egal, wo man auch immer landet. Ich glaube, beim Hörer passiert das, dass er ein Stück erwartet oder im Live-Konzert hat einfach geboten bekommt, ja. Wenn Grönemeyer den Anfang von Bochum spielt, dann wissen alle Leute schon, die brauchen drei Töne und das ist schon Volksfest, ja. Und im klassischen Konzert wird ja immer alles vorher angekündigt. Dann weiß man es noch früher vorher, dass man sich freuen wird. Aber die Freude ist, glaube ich, keine andere.
Klassische Musik, ein riesiges Feld, sind furchtbar viele Namen durch die Gegend geflogen und also ich glaube, Henning und ich, wir gehen jetzt gleich erst nochmal zu YouTube oder auf Spotify und hören uns das ein oder andere an. Erstmal vielen Dank für all deine Antworten heute, Wolfram.
Ja, und ihr wart doch wirklich, ihr seid wirklich gut weggekommen bei mir.
Ich finde auch, also ganz unramponiert.
Hat aber Spaß gemacht, vielen Dank euch beiden.
Ja, wir bluten nicht, das ist ganz gut.
Ja, das können wir festhalten.
Und zum Schluss jetzt noch eine Sache, die ganz toll wäre, wenn ihr uns da ein bisschen helfen könntet. Denn gerade aktuell wollen wir gerne noch ein bisschen genauer wissen, wie ihr denn eigentlich unsere Podcasts hört von der Rheinischen Post und wie ihr sie findet. Und dafür führen wir gerade eine große Umfrage durch unter allen Hörerinnen und Hörern. Und es wäre ganz toll, wenn ihr mitmachen könntet, denn so könnt ihr auch helfen, dass Praktisch Faktisch zum Beispiel, eurem Lieblingspodcast, dass der noch besser wird. Macht gerne mit auf rp-online.de/podcast-umfrage. Dauert nur ein paar Minuten und ihr helft uns sehr, sehr weiter. rp-online.de/podcast-umfrage.
Ja, und bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.